Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 125. Heute steht eine Stephen King-Verfilmung auf dem Plan, ein äußerst sehenswerter Psychothriller mit Oscar-Auszeichnung. Wir sprechen über den Film Misery und die gestörte fanatische Beziehung eines Fans zu seinem Lieblingsautor. Viel Spaß bei der Folge 125. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute, wie könnte es anders sein, den Newcomer auf dem Rasen, die Platzreife in Person, das alte Neuner Eisen. Hallo, Cedric.
Hallo, warum sprichst du in Golfsprache?
Weil wir virtuell, das kann man ruhig mal hier auch allen Leuten erzählen, virtuell PGA Tour 2K23 für uns entdeckt haben. Sag's ruhig, sag's den Fans da draußen ruhig.
Ja, sag ja.
Und dann haben wir uns gedacht, das laden wir uns mal runter, weil es umsonst ist. Und
ich muss aber auch sagen, ich liebäugle ein bisschen mit dem Gedanken, dadurch, dass ich es von meinem Baseballverein schon mitbekommen habe, dass es ein paar machen und anscheinend dann echt auch ganz, ganz Laune macht, ganz viel Freude macht. Ob ich mal sage, hier, ich probiere das mal aus, ich mache mal den Schritt über Minigolf und.
Warum nicht? Ey, mein Segen hast. Angefangen hat das Ganze mit virtueller Golferfahrung, wo man dann doch sich gedacht hat, irgendwie macht das ziemlich viel Bock.
Ja gut, wenn wir so aussehen, wir hatten mal eine Wii, also eine Nintendo Wii für alle, die es nicht checken.
Für alle Nicht-Gamer da draußen.
Und da gab es ja dieses standardmäßige Wii Sports, dass man da, wo man dann bowlen konnte, Baseball war da dabei, ich weiß gar nicht, was da noch dabei war. War da nicht auch Curling oder so?
Ich weiß nicht, aber lauter coole Sportarten.
Auf jeden Fall war da Golf dabei. Und das hatten wir immer wir beide mit meinem Bruder, meinem Schwager und was weiß ich was. Wir haben das dann wirklich, wirklich tot gezockt. Und es war dann so ein gängiges Ding, dass man dann gesagt hat, okay, heute Abend, ne, da trinkt man ein bisschen was und zockt Wii Golf und schaut, wer der Beste ist.
Und ja, das hat auch sau viel Bock gemacht.
Dann dachten wir uns mal, da gab es ja dann so ein anderes Golf, ne? Das war ja auch so, glaube ich, so ein PGA-Golf.
Ja, das kann sein,
und,
ja.
Und
ja,
da hatten wir dann mal uns einen Nachmittag gedacht, wir wollen jetzt das spielen, weil wir wollen mehr als dieses Wii Golf, sondern so ein richtiges Golf.
Wir wollen das Real-Golf-Game.
Und das sind wir wirklich, und das ist kein Witz, den ganzen Tag durch die Gegend fahren und haben locker 200 bis 300 Kilometer runtergerissen, um einen Laden zu finden, der für die Wii das Golf hat.
Ja.
Und haben wir extrem viele Läden ausprobiert.
Wir sind was nicht das einzige Mal war, dass wir stundenlang in verschiedenen Läden waren, um uns irgendwas zu kaufen, was wir in dem Moment spielen wollten. Es war auch mal mit Risiko der Fall. Wir wollten mal unbedingt Risiko spielen an einem Abend oder an einem Wochenende, dachten wir uns, wir wollen das ganze Wochenende damit verbringen, Risiko zu spielen. Und zwar das richtige Risiko-Brettspiel mit diesen richtigen Figuren. Also auch diesen kleinen Soldatenfiguren, nicht nur einfach irgendwelchen viereckigen, farbigen Figuren, die irgendwie eine Einheit darstellen. Nein, das müssen die richtigen alten Figuren von dem richtigen Risiko Original Game. Und wir haben, ich will nicht, also 10 Läden, weiß nicht, ob das reicht, abgefahren in einem Umkreis von was weiß ich wie viel Kilometern in allen möglichen Spielwarenläden oder Müllern oder sonst irgendwas, wo man eben so solche Brettspiele kaufen kann, bis wir am Ende, ich weiß nicht, ob wir es dann, doch, wir haben es gekriegt, ich weiß auch nicht mehr wo, dann am Ende das Risiko. Und das war genau so ein Tag, an dem wir erstmal 5 Stunden damit verbracht haben, uns das Produkt irgendwo zu kaufen.
Also
ähnlich wie beim Golf jetzt.
Für Leute, die sich in Mittelfranken, in dem schönsten Teil von Deutschland, eben auch auskennen. was anderes gibt es eh nicht drüber hinaus.
Oder Metal-Franken, wie ich auch gerne sage.
Oh ja, ist auch gut. Für jeden, den die Städte Erlangen, Nürnberg, Fürth.
Städtedreieck, sag's euch.
Was sagen wir? Städtedreieck. das waren nicht die einzigen Städte, sondern es ist dann bis nach Ansbach auch runtergegangen.
Ey, was wir da Kilometer runtergerissen haben.
Also wir wollten wirklich dieses Spiel spielen und sind dann früh um 10, haben wir uns dann wirklich auf die Socken gemacht und sind abends irgendwann zurückgekommen und hatten es dann wirklich.
Ja.
Und haben das
ging's
dann
auch wirklich, schnell.
Wir haben das dann richtig, richtig tot gespielt. Also.
Ja. Und jetzt haben wir es wieder entdeckt. Jetzt haben wir wieder entdeckt. Im PlayStation Plus Abo gibt es ja immer so 3 Gratis-Spiele, die du im Monat dann runterladen kannst. Und in diesem Monat war tatsächlich dabei PGA Tour 2023 oder 2K23, also das aktuelle wahrscheinlich oder aktuellste. Und da haben wir uns gedacht, das laden wir uns jetzt mal runter und dann schauen wir jetzt mal aufs Blödsinn rein, wie das ist. Vielleicht macht das jetzt auch ein bisschen Spaß und dann haben wir irgendwie erstmal 2 Stunden oder 1 Stunde damit verbracht, zu checken, wie das überhaupt funktioniert, wie man da überhaupt schlägt und was überhaupt das alles bedeutet und die Schlagkraft und wenn man da so einen Drive gibt und sowas und ach, alles Mögliche und
ein Hole-in-One reinschippen kann.
Genau, und haben Begriffe verwendet, wo jeder Golfer wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das gibt es nicht, das nennt man nicht so.
Ja, wir nennen es trotzdem so.
Wir nennen es trotzdem so, weil es cool ist, deswegen chippen wir Hole-in-One rein, auch wenn das völlig unmöglich ist, weil ne, wenn man chippt, dann kann es ja kein Hole-in-One mehr sein, weil das kann ja nur beim Abschlag passieren, das Hole-in-One. Und deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen so im Golffieber und müssen dann vor allem auch für unsere virtuellen Golfer auch ein bisschen Geld verdienen, weil die Standardklamotten, die man da als Golfspieler anhat, man kann natürlich auch die großen Golfer nehmen, aber wir wollen natürlich mit unseren eigenen Golfern den Rasen.
Ja, weil meines sieht halt standardmäßig aus, als hätte er eine Bullenhose an von 1995, ja, die er auf den Chaostagen in Hannover niemals ausgezogen hat.
Ja, genau. Und da kann man sich dann auch gut ein bisschen optisch mal ein anständiges Polohemd, ne? Ja. Schöne Brille, schöne Uhr.
Ja, das kann man sich mal wirklich überlegt. Ja, haben wir noch mal zum Chaos aufgerufen.
Haben wir zum Chaos aufgerufen in Hannover und was ist denn hier so staubig?
Uns mal jemand, weißt du noch, wo uns in der Kneipe mal jemand weismachen wollte, dass er 1995 auf den Chaostagen war und einer von uns nachgerechnet hat und hat dann zu ihm gesagt, ja, da warst du aber 5. Mit wem warst du da? Mit deinem Vater oder was? Als er dann trotzdem noch behauptet hat, er war dort.
Manche Leute leben in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Lügengerüst.
Mhm.
So viel zum Thema Golf. Das war jetzt auch eigentlich eine Riesenerklärung, warum die Einleitung so ein bisschen golfermäßig war. Was wir eigentlich heute machen wollen, ist, wir wollen über Misery sprechen. Außer wir haben noch irgendwas, haben wir noch irgendwas Cooles, über was wir sprechen wollen? Ich habe mir jetzt übrigens die Drive, wir haben im letzten Podcast über den Film Drive mal kurz gesprochen, ne, dass ich den so nebenbei angeschaut habe. Wir wollten den mal im Podcast besprechen, haben es nicht getan. Ich habe ihn trotzdem mal angeschaut und ich finde den Soundtrack so geil und höre den Soundtrack immer noch regelmäßig und habe jetzt Folgendes getan. Ich habe nachgeschaut, wo kann man denn den Soundtrack auf Vinyl? Gibt's den und ist der cool und den gibt's tatsächlich in so einem geilen pinken Vinyl, Doppel-LP-Soundtrack, Vinyl. Es gab auch mal eine 10-Jahres-Jubiläums, weil der Film von 2013 ist und ich glaube, oder 2012, weiß ich nicht
2032 genau.
2012, meine ich, glaube ich. Auf jeden Fall gab es so eine 10-Jahres-Edition nach 10 Jahren und da habe ich mir überlegt, ob ich mir die hole und dann habe ich jetzt aber tatsächlich zugeschlagen bei dem virtuellen Plattenladen meines Vertrauens, sage ich jetzt mal, ohne Werbung zu machen und habe mir dort dann das tatsächlich, habe mir dort dann die Drive-Soundtrack pinkes Vinyl geschossen, ne, sagt man, glaube ich.
Mhm.
Nur so nebenbei wollte ich noch erwähnen. Und schöne Grüße an der Stelle, weil ich habe kurz mit Holloway vom Old Fashioned Movie Club, ne, Grüße gehen raus. Mit ihm habe ich nämlich mal kurz gesprochen und die werde ich dann auch vorspielen. So, das war's. Zurück zum Film oder zurück ins Thema. Hast du noch irgendwas Cooles, was du erzählen willst?
Haben wir diesen Soundtrack nicht auch mal bei irgendeiner Werbung von einer Bank verwendet?
Das weiß ich nicht.
Von der Raiffeisenbank oder sowas.
Wir machen den Weg frei, oder was? Deswegen, wegen Fluchtwagen, oder? Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwas Cooles, was du noch erzählen willst, was du noch brauchst, was du noch loswerden willst, irgendwelche?
Nee.
Gut, dann geht's los mit Misery. Ein US-amerikanischer Film, eine Stephen King-Verfilmung, also ein Film des Verfilmung des Stephen King-Romans. In Deutsch heißt der Roman Sie, in Originalsprache heißt der Roman tatsächlich auch Misery. Der ist von 1987, glaube ich, ist der Roman. wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich ihm jetzt gar nicht sicher, aber werde ich dann nochmal rausfinden vielleicht. Der Film ist von 1990. Oder 91. Ich bin gut vorbereitet. Es ist aus den 90ern. Regie in diesem Film führte Rob Steiner, wollte ich gerade sagen, aber das war, glaube ich, ein Wrestler.
Scott Steiner war ein Wrestler.
Scott Steiner war ein. Aber der hatte auch einen Bruder, wie hieß denn der? Es gab doch die Steiner Brothers. Scott Steiner und. Mann, ey, mir fällt heute nichts ein. Egal. Vielleicht war es Rob Steiner. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall heißt der Regisseur Rob Reiner und die Hauptrollen spielen eben. Es ist eigentlich. Hat einen relativ kleinen Cast. Die Hauptrollen spielen James Caan und Katie Bates. Und ich habe es in der Einleitung erwähnt: Das ist ein Oscar-prämierter Film. Denn Katie Bates, kann ich gleich mal erzählen, die hat den Oscar bekommen für die beste Hauptdarstellerin und den Golden Globe Award für die beste Hauptdarstellerin, die sie da eben spielt in dem Film. Sie spielt dort die Annie Wilkes und dafür hat sie den Oscar bekommen. So, nur so viel dazu schon mal. James Caan, kann man vielleicht noch erzählen, ist derjenige, der den Paul Sheldon spielt, also sozusagen die andere Hauptrolle. Da ist es auch ganz interessant, da habe ich ein bisschen was gelesen. Ich lese hier gerade auch, der Roman erschien tatsächlich 87, auf dem der Film beruht. Also das ist tatsächlich so. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes, das habe ich mir nämlich auch hier, dass das Casting für diese Rolle des Paul Sheldon gar nicht so einfach war, weil viele Hollywood-Stars fanden die Rolle relativ wenig attraktiv, weil du den ganzen Film eigentlich über ans Bett gefesselt bist und jetzt nicht großartig viel schauspielern kannst und schauspielerisch irgendwie leisten kannst. Und deswegen war das für viele wenig attraktiv. Und ich lese dir mal vor, wer alles angefragt wurde für diese Rolle des Paul Sheldon in dem Stephen King-Film. Oder in der Stephen King-Verfilmung. Es wurde angefragt, William Hurt, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Robert Redford. Also das ist unglaublich, was da eigentlich für große Schauspieler angefragt worden sind, diese Rolle zu spielen. Mhm. Und alle haben tatsächlich abgesagt. Also alle haben gesagt, hey, nee, ich bin raus. Haben abgesagt. Auch weil der Film ein bisschen anders geplant war, habe ich auch gelesen. Es gibt eigentlich eine besondere Gewaltszene in dem Film, bei dem sie hier den Fuß so zertrümmert oder diese Fußgelenke so zertrümmert. Und die Szene wurde eigentlich angelegt mit einer Axt, sollte sie ihm eigentlich die Füße abtrennen. Das war eigentlich gedacht. Und so stand es im ursprünglichen Drehbuch. Und deswegen haben auch viele Stars abgesagt, weil sie gesagt haben, das ist ihnen zu. Wegen der Brutalität ist ihnen das zu. Wollen sie das halt nicht machen? Wollen sie diese Rolle nicht spielen?
Softies.
Ja.
Und dann die Story. Robert, der ist Han Solo.
Ganz genau, der geht noch. Und Al Pacino ist einfach cool und Robert De Niro auch und alle anderen ist mir scheißegal. Also, die Story wurde dahingehend nämlich geändert, dass die Annie nämlich das Fußgelenk nur in Anführungszeichen mit dem Vorschlaghammer zertrümmert und nicht mit einer Axt eben abtrennt. Genau. Und schließlich fiel dann die Wahl auf James Caan, was ich jetzt gerade eigentlich erzählen wollte, der nämlich zu dieser Zeit, habe ich auch recherchiert, lange keine Erfolge mehr verbuchen konnte und hatte Drogenprobleme und sonstige Sachen, ist allerdings trotzdem ein bekannter Schauspieler gewesen, der hatte zum Beispiel in Der Pate 72, war er da auch für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert für seine Rolle und so, also das war so ein bisschen abgestürzter.
Auch noch aus Eraser, da spielte den bösen Cop dann oder den bösen Typen halt dann
sag
gegen
euch Buben
gegen Arnold Schwarzenegger.
Arnie.
Wenn wir gerade da mal dabei sind, ne? Weil ich gerade.
Ja, das ist eigentlich
Arnold
genau
Schwarzenegger,
das
Gedächtniszigarre.
Ja, lass das schmecken. Was ist es heute? Eine.
Ja, es ist keine. Es ist keine Monte Cristo, sondern es ist eine Brickhouse Maduro.
Ich muss tatsächlich sagen, alleine mit dem Gedanken, dass ich jetzt weiß, dass du regelmäßig Zigarre rauchst, habe ich immer mal wieder das Bedürfnis fast, eine Zigarre zu rauchen. Und zwar war das auch wieder gestern, haben alle dann so, wir waren gestern beim Grillen, ne, so haben gegrillt. Und dann dachte ich mir, dann gab es so, gibt ja immer ein paar Leute, die dann rauchen, ne, und die dann, ja, mal aufstehen. Und dann gab es noch so weg von dem Tisch, wo alle gegessen haben, gab es noch wie so eine kleine Lounge in dem Garten halt, wo auch noch ein paar Stühle saßen und so ein kleiner Tisch war. Und das haben
da
wir
saßen doch Stühle, oder? Da saßen Stühle auf Menschen.
Da saßen Stühle auf Stühlen. Und genau, und in dieser kleinen Lounge, da haben sich dann halt ein paar Leute hinbewegt, die halt geraucht haben. Und da habe ich mir gedacht, so, ich hätte jetzt Bock noch auf so eine kleine Zigarrenlounge im anderen Eck des Gartens, wäre geil.
Einfach im Garten kiffen. Ah, ich hätte jetzt Bock, einen durchzuziehen, ey. Leute, ich bin gleich wieder da.
Und da habe ich mir nach dem Essen gedacht, so heute hätte ich jetzt auch Bock. Mal so eine schöne, gemütliche. Gut, so viel dazu, hey.
Der nächste Tabakladen ist nicht weit.
Ja, bei uns ist ja wirklich so im Supermarkt, wenn wir reingehen, da steht ja auch so eine große Zigarrenschrank und da steht ja auch mal ganz groß drauf, bitte Selbstbedienung, also dass du den gern aufmachen sollst und kannst ja durchstöbern, was da so drin liegt und kannst du da mal die ein oder andere, aber ja, müsst ihr mir jetzt auch wieder erst mal reinlesen oder mir von dir sagen lassen.
Ihr habt in Regensburg sicherlich einen Zigarrenladen.
Mit Sicherheit.
Da einfach reingehen und sagen, hier.
Ich brauche Zigarre, ich will rauchen.
Ich hätte gerne was Gutes.
Was mit einer leichten schokoladigen Note.
Ja.
Vielleicht ein bisschen cremigen Rauch.
Eben, ja.
Ich kenne die Fachbegriffe schon. Hole in one reinchippen. Hoffentlich ist es nicht genauso falsch. Aber
und nein, es muss nicht immer Kuba sein, weil tatsächlich mittlerweile gibt es da ganz, ganz viele andere gute Sachen, die nicht aus Kuba sind und mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser sind.
Ey, wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. Thema, ne? Sehr schön. Jetzt haben wir eine Viertelstunde, danke. Jetzt haben wir eine Viertelstunde über Zigarren und über die Drive-Schallplatte und über sonst was gelabert. Jetzt starten wir mal rein hier. Was ist hier eigentlich los mit?
Ja, der Alte schreibt ein Buch und die Alte backt es und.
Gut, also bis dann. Ciao. Also wir haben Paul Sheldon, ein erfolgreicher Schriftsteller, so beginnt der Film, der schreibt in einer verschneiten Gegend in den Bergen.
Und soll ich dir mal was sagen?
Gerne.
Ich habe ja da tatsächlich ein Mediabook mit einer Blu-ray drin und ich muss sagen, dass die Blu-ray da echt völlig glänzt. Also ich mag sowieso diese 90er-Filme, ja. Weil die immer, das ist wie so aus so einem 70er-Film, die haben dann doch nochmal ihren eigenen Look, genauso wie aus den 80ern.
Oder aus jedem anderen Jahrzehnt.
Ja, aber nee, ich weiß, was meinst, gut, ja. Heutzutage ist eher alles aufpoliert ohne Ende, da sieht vieles gut aus. Aber zu der damaligen Zeit, die haben alle, da hat jedes Jahrzehnt irgendwie so ihren gewissen Charme. Und die 90er auch, finde ich.
Absolut.
Und das hat so einen, ich finde, dass diese Atmosphäre und dieses einfach alles an dem Film, finde ich echt nahezu perfekt, muss ich sagen. Und auch wie der schon anfängt mit diesen ganzen Close-Ups, die dann echt gestochen scharf da auch sind. Mit dieser Lucky Strike-Kippe und wenn du immer die Schreibmaschine, dann siehst du diese Tastenanschläge oder wenn diese Anschläge immer aufs Papier treffen. Das ist wirklich so saugut. Auch schon dieser Anfang ist wirklich stark, muss ich sagen.
Ja, es ist ein großartiger Film, grundsätzlich sowieso. Und der kommt auch mit relativ wenig eigentlich aus, weil es spielt sich ja nahezu die Dreiviertel des Films, würde ich mal sagen, fast eigentlich nur zwischen den Zweien ab. Und du hast so ein paar kleinere Nebenrollen, die außenrum passieren. Und obwohl der wenig Geschichte eigentlich hat und jetzt nichts Großes aufmacht oder sowas, funktioniert der halt wunderbar, finde ich.
Ich finde auch, dass der eine wahnsinnig
dichte Atmosphäre auch immer hat.
Ja. Ja, und dass der richtig, richtig gut Spannung aufbauen kann, in gewissen Momenten auch.
Und das mit wenigen Mitteln eigentlich, ja.
Ja. Also, wenn man den Film schon mal gesehen hat und man weiß, was dann kommt, aber bei mir ist es jetzt auch einige Jahre zurück und alles so ganz genau wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber wenn du den das erste Mal siehst, alleine diese Szene dann, wenn der dann mal in der Wohnung mit dem Rollstuhl rumdrivet und sie kommt dann und lässt dann noch diesen Stapel Papier fallen und man denkt sich, kann er es schaffen?
ja. Ich erzähle mal ganz kurz so den Anfang des Films, worum es da geht, was überhaupt in dem Film so die Prämisse ist, sagt man, ne? Genau. Paul Sheldon, ein erfolgreicher Schriftsteller, der schreibt in den verschneiten Bergen sein neuestes Buch, seinen neuesten Roman, der Misery Saga. Ne? Er ist halt so ein Typ, der hat mehrere Bücher schon geschrieben und das ist eben sein neuester Teil. Und den schreibt er dort in den Bergen zu Ende, das macht er eben immer so. Und nach getaner Arbeit, nachdem er da seine Zigarette, diese eine, die er immer raucht, nachdem er ein Buch geschrieben hat und diesen einen Drink, den er dann immer zu sich nimmt oder was auch immer, nachdem er all das getan hat, fährt er nach getaner Arbeit wieder zurück in die Stadt, New York City irgendwie lebt er und da will er wieder hinfahren, macht sich dann mit seinem 65er Ford Mustang auf den Weg und es ist sehr verschneit, es ist ein bisschen stürmisch, Schneesturm und so weiter. Er verliert schlussendlich die Kontrolle über sein Auto und stürzt einen Abhang, so einen kleineren Abhang herunter und das Auto überschlägt sich und er liegt schwer verletzt, tot, nahezu in diesem Auto.
Hast du dir da auch beim Schauen gedacht, als Oldtimer oder von den US-Muscle-Cars? Mhm. Und da gibt es auch noch echt schön oder nahezu schönere, aber der Ford Mustang, man muss einfach sagen, dass das doch wohl eigentlich wahrscheinlich doch das coolste Auto aller Zeiten ist, oder?
Es ist ein ziemlich cooles Auto, absolut, ja. Also ich finde schon auch, dass die alten Mustang irgendwie einfach geil aussehen.
Also ich bin ja immer noch so ein Fan von so einem Chevrolet Impala, aber zu den Mustang, ich habe mir auch unterm Schauen gedacht, ach siehst du, das wolltest du vor einigen Wochen schon nochmal ein bisschen googeln, ob denn mal jetzt doch irgendwie einer zu haben ist, weil ich will mir dann irgendwann doch mal einen holen. Mhm. Aber hey, wer einen abzugeben hat,
ja, der
schreibt es in die Kommentare.
Der gibt ihn halt einfach ab, so wie es halt ist. Ja, nee, da gibt es schon geile Autos, absolut. Und auch Mustang, ja, es ist ein bisschen so dieser Oldtimer, den so jeder hat, wer der einen Oldtimer haben will, so ungefähr. Also so hat man das Gefühl, ne? So, ja, ein Mustang irgendwie, naja, das ist halt so einer, den kannst du irgendwie kaufen und den kann auch jeder kaufen. Weil es jetzt nicht so super besonders ist, aber nichtsdestotrotz schaut halt ein Ford Mustang trotzdem einfach geil aus. Also es ist halt einfach trotzdem ein geiles Auto. Tut allerdings nichts zur Sache, weil das Auto stürzt nämlich trotzdem den Abhang runter und mit dem Paul Sheldon da drin und er ist schwer verletzt und im Sterben, würde ich sagen auch, weil es ist ja auch super verschneit und super ekelhaft, also er würde ja auch erfrieren da, wenn ihn keiner findet.
Wo ich mir auch schon dachte, Mr. Sheldon oder Herr Sheldon, wie sie heißen würde, das war keine gute Wahl für das Auto mit so einem Wetter, also...
Aber es ist ja auch sein, das erfährt man ja später auch kurz, das ist ja alles so, er ist ja so abergläubisch, dass er immer die gleichen Dinge macht, ne? Weil sein Buch ja irgendwie dann, keine Ahnung, erfolgreich war, das erste, was er geschrieben hat und davon hat er keine Kopien gemacht und deswegen hat er auch jetzt keine Kopie von diesem Buch und es ist das einzige Exemplar, was er dabei hat. Ja. Und auch mit dieser Zigarette und auch mit diesem 65er Mustang, das sagen sie irgendwie auch mal, dass das so sein Ding ist, dass er dann mit diesem Auto halt dann da immer kommt oder sowas.
Hast du eigentlich schon mal Champagner getrunken, du reiche Schnösel?
Ein Champagner? Bestimmt unbewusst, aber ich kann damit halt nichts anfangen.
Weil er immer wieder
naja, das schmeckt damit anders wie ein Sekt oder so. Keine Ahnung, hör auf zu schnipsen. Ja, sonst nehme ich es da ab und gib's dann nach der Unterrichtsstunde wieder zurück, wie ich schon wieder erwähnen muss. So, das war doch die zweite Ermahnung in zwei Podcasts. So.
Gibt es allerdings eine Mitteilung an meine Eltern oder was?
Das müsst ihr aber unterschreiben lassen. Allerdings hat er Glück und er wird von einer Person gerettet, die ihn aus dem Auto befreit und sogar wiederbelebt, ne, dann gleich vor Ort und nach Hause trägt, wo ich mir auch gedacht habe, ui, du musst aber gut beieinander sein, dass du den Kerl jetzt da durch den Schnee hier Fireman's Carry, ne, so über den Rücken schmeißt und dann...
Hast du dir auch am Anfang gedacht, wenn er aus dem Hotel rauskommt und einen Schneeball formt und dann wirft, hast du dir auch sofort gedacht, ey, du bist ein guter Baseballspieler bei dem Wurf.
Ja, ich glaube, das soll auch so, ich glaube, das war er dann bestimmt auch mal in der Jugend oder sowas, weil der sagt doch auch, ah, ich kann's also noch. Ja, irgendwie sowas.
Schön Arm vornehmen, ja, überm Ohr gut halten, ausholen und gib ihm.
War nicht schlecht, ja, sah gut aus, ja. Die Person trägt ihn nach Hause in die Nähe von Silver Creek. Da wohnt nämlich die Annie Wilkes. Die hat den Paul Sheldon nämlich dahin gebracht und pflegt ihn dort.
Fireman's Carry.
Ja, das sagt man so. Das heißt so, wenn man jemanden so quer über den Rücken schmeißt. Das nennt man Fireman's Carry. War auch ein Wrestling-Move übrigens. Ja, nur so viel dazu. Sie pflegt ihn dort. Sie pflegt ihn dort wieder gesund.
Ah, ich bin immer so, ich muss die Wörter erst mal ein paar Mal im Kopf sagen, dann finde ich sie umso witziger.
Ja, es geht mir auch so, ja.
So wie diese scheiß Hole-in-One reinchippen, ey.
Das ist wirklich so dämlich, ja. Sie pflegt ihn dort gesund, sie ist nämlich eine ehemalige Krankenschwester und er liegt dann praktisch in einem Bett. Sie kümmert sich rührend um ihn und sie hat ihm da wirklich so ein kleines, sie hat da wie so ein kleines Krankenzimmer für ihn da. Ne, er ist im Bett und sie hat seine Beine geschient, weil die nämlich die Schienbeine gebrochen sind und lauter solche Geschichten.
Da muss ich jetzt nur sagen, ich habe ja heute früh den Film für den Podcast jetzt nochmal angeschaut. Und ich wusste ja, was passiert, aber ich habe an diese Beine gar nicht mehr gedacht. Und
ich habe halt Beine fand ich so ekelhaft.
Ich bin heute früh aufgestanden und dachte mir, geil, Kaffee machen, was zum Frühstück machen, hinsetzen, Film glotzen, alles gut.
Eklige Füße sehen.
Und ich habe gegessen und es war so ein, ich habe mir so einen Bagel-Teil irgendwie mit Cheddar und Avocado und was weiß ich was gemacht. Also ein reichhaltiges Ding und beiße rein und bin so am Kauen und dann kommen diese Beine und ich dachte mir einfach,
Die schauen aber echt ekelhaft auch
aus. Ich konnte aber nicht mehr essen. Das liegt jetzt immer noch drüben in der Küche. Ich konnte es nicht. Das fand ich echt ein bisschen eklig, muss ich sagen.
Ja, so angeschwollen und angelaufen und dann so erfroren, so blau und das ist sauekelhaft.
So käsig und
Ja, noch dazu und stinkend wahrscheinlich.
Ja, und das habe ich mir gedacht beim Essen, habe ich mir gedacht, kann ich
mal. Also das sind so Dinge, die habe ich mir früher nie gedacht, aber mittlerweile denke ich mir das, bei vielen Bildern, die ich sehe, denke ich mir, wie das wohl riecht. So, das habe ich mir früher nie gedacht, wenn ich irgendwie was sehe, dass ich mir gedacht habe, ja, mei, das wird jetzt bestimmt unangenehm riechen, aber jetzt denke ich mir das immer. Ich sehe so ein Bild und denke mir, puh, das riecht bestimmt ekelhaft.
Ja, ich habe es mal mitbekommen, dass als ich in der Berufsschule war, hat es mal auf dem Weg zu diesem Einkaufszentrum, was es da gab, hat es mal jemanden hingehauen und der hat sich halt dann anscheinend in den Kopf übel aufgeschlagen. Und also das habe ich nicht mehr gesehen, sondern nur, wie der Krankenwagen wegfahren ist, aber da lag halt echt sau viel Blut am Boden. Und es hat um diese Blutlache darum lag richtig so ein Eisengeruch in der Luft. Da habe ich mir dann gedacht, holy fuck, so riecht es also, wenn hier mal ordentlich Blut fließt. Und ich meine damit nicht so ein Kratzer oder mal ein bisschen Nasenbluten, sondern richtig, richtig viel Blut. Und das ist ziemlich eklig, muss ich sagen.
Ja. Ja,
so viel zu dem Thema, wie das wohl riecht. Also,
genau. Ja. Seine Schienbeine sind gebrochen, sein Arm ist gebrochen und er sieht auch sonst ziemlich fertig aus. Sie hat aber ein halbes Krankenhaus zu Hause, gibt ihm Tabletten gegen die Schmerzen und will ihn wieder aufpäppeln und hilft ihm und sagt, hey, die Straßen sind so schlecht beieinander wegen dem Schneesturm und wegen überhaupt dem Schnee. Es führt jetzt keinen Weg gerade ins Dorf oder ins Krankenhaus. Telefone funktionieren jetzt gerade noch nicht, aber wenn alles wieder soweit ist, dann würde sie ihn auch ins Krankenhaus bringen, natürlich sobald die Straßen wieder befahrbar sind und so weiter. Sie kümmert sich um ihn und sie stellt sich auch vor als sein größter Fan. Also sie ist ein Riesenfan, sie kennt alle seine Bücher in- und auswendig und ist halt wirklich ein Riesenfan. Ne? Also so ist halt, ja, schwärmt halt total von ihm und seiner Kreativität und seinen Büchern und seiner Figur, die er da, diese Misery, die er da, das ist anscheinend eine Figur, die er da, über die er da schreibt und so weiter. So. Es geht dann auch so weit, dass seine Agentin schon auch mal bei einem Sheriff angerufen hat und sich mal umhören wollte, was denn mit dem Paul los ist. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen und schon lange nichts mehr von ihm gehört. Und normalerweise ist es jetzt nicht so typisch, wenn er ein Buch fertig hat, dann kommt er da eigentlich gleich und dann. Aber das ist jetzt irgendwie schon eine Woche her oder sowas und sie fragt sich wohl, was da los ist. Und der Sheriff sagt natürlich, wie man es halt sagen muss, alles ist okay. Er schaut mal, er hört sich mal um, aber da wird schon nichts passiert sein. Er wird gemütlich, was weiß ich, gerade in New York eintreffen oder keine Ahnung. Ja, und der Sheriff ist eigentlich auch eine ziemlich coole Rolle, der Sheriff und seine Frau, muss ich sagen. Das, die ja, fand ich eigentlich auch immer super sympathisch die ganze Zeit. Und
war ja ein bisschen halt traurig, so, als
Als am Ende hier dann doch noch dran glauben muss. Ja, sehr, sehr sympathisch. Ein kleines Dorf, ne, was da passiert auch nie wirklich was. Also der Sheriff ist auch einer, der ungefähr auch da schon, keine Ahnung, 80 Jahre alter Sheriff, der da mit seiner Frau so ein bisschen das Sheriff-Büro die leitet und da aber eigentlich nie wirklich was passiert. Also da sind halt nur, ja, wie es halt immer so ist, in so einer Mini-Stadt in den Filmen, da gibt es eigentlich keine Verbrechen.
Da ist die Welt halt noch in Ordnung.
Genau, da ist es schlimm, wenn mal einer irgendwie falsch parkt, dann wird der Sheriff angerufen und gesagt, der parkt falsch, was ist da los? Ja. Kümmer dich drum, Sheriff, erschieß ihn. Ja, genau. Und dann so, ja, alles okay, er parkt halt falsch, es ist alles in Ordnung.
Ich habe ihn trotzdem erschossen, aber es ist schon alles in Ordnung.
So ungefähr ist es und das ist ganz, ganz cool eigentlich, ja. Die Annie, worum es dann eigentlich geht, ist, er hat ja sein neu geschriebenes Buch dabei, sie ist ein Riesenfan, also wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann passiert tatsächlich der Moment, dass sie fragt, hey, sie hat gesehen, er hat ja da sein neuestes Buch, in seiner Tasche und das einzige Exemplar hier offensichtlich auch. Und ob sie es lesen dürfte, das wäre ein absoluter Traum für sie. Und er erlaubt es ihr natürlich, ne, und sagt, hey, wer mir schon das Leben rettet, der darf natürlich auch mein neuestes Buch lesen, gar kein Problem.
Ich hätte nein gesagt. Rein.
Ich hätte auch gesagt, auf keinen Fall, solange das nicht im Verlag ist, keine Chance.
Kauf das anschließend.
Genau, kauf das. Du kannst es lesen, aber Leihgebühr sind 8 Euro pro Stunde.
Ja, und wenn du bringst es nicht rechtzeitig zurück, geht es eins auf die Fresse.
Genau, so ist es. Allerdings geht es dann so weit, dass Annie dann auch anfängt, den Paul zu kritisieren. Ne? Man, er liegt ja da wirklich hilflos, muss man ja sagen, in diesem Bett und kann ja nichts machen. Er kann sich kaum bewegen und sie kümmert sich ja wirklich um ihn, also 24 Stunden am Tag so ungefähr.
Weil er ja total bettelgerisch ist. Als man dann so ein bisschen das Gefühl bekommt, die Annie, die ist, wie man so schön sagt, nicht ganz knusprig. Die hat einen an der Waffel, weil die kommt, die ist am Anfang immer so, ja, und alles ist so schön und ich liebe dich und bla. Und danach ist so, okay, jetzt bohre ich dem Laden hier ein zweites Arschloch.
Die hat eine ziemlich kurze Zündschnur, wie man auch gern sagt. Ne? Also da ist wirklich so, sobald irgendwie der kleinste Funke irgendwie in der Nähe ist, der irgendwie, wo man drüber diskutieren könnte oder was ihr nicht passt, besser gesagt, dann geht es sofort los und sie fährt halt auch völlig aus der Haut und es passiert ja da zum ersten Mal. Sie regt sich wahnsinnig drüber auf, wie er in seinem Buch schreibt oder die Redensart, die in seinem Buch verwendet wird. Das packt sie überhaupt nicht, so reden die Leute nicht und ja, und dann kriegt sie gleich mal so einen Ausraster und ist aber auch immer so.
Wie das wohl gewesen wäre, wenn der Sheldon vom Klaus Kinski gespielt wurde.
Boah, das wäre auch.
Und sie schreit ihn an und er schreit zurück.
Ich weiß jetzt gar nicht, was es jetzt soll. Oder? Wenn er so drauf geantwortet, ich verstehe jetzt gar nicht die Frage.
Und dann völlig aus der Haut fährt.
Ich meine, bist bescheuert, oder? Wenn er dann völlig ausrastet. Und dann immer sich umschauen, als wären noch andere Leute im Raum. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Nach rechts und links schauen. Und ich habe letztens tatsächlich auch in Klaus Kinski kurze Surreal gesehen, wo er beim Gottschalk mal war. Kennst du das?
Ja, wo man fragt, ob er ein internationaler Star ist.
Und er dann auch einfach so geil antwortet mit, was soll ich jetzt darauf sagen? Ich meine, ich verstehe die Frage gar nicht. Also, ich weiß gar nicht. Und dann fragte doch er ganz normal nochmal, kein Problem, überhaupt kein Problem, Herr Kinski. Ich frage Sie, Sie wissen ja international und wie Sie das jetzt, wie gefällt Ihnen das denn? Was meinen Sie mit gefallen? Der ist so geil. Ich verstehe gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Das hat einfach so. Die Frage verstehe ich jetzt auch wieder nicht. So geil.
Das wäre ja, bestimmt so eine Mutprobe gewesen. So, ey, geh mal zum Klaus und red mal mit ihm. Nee, ich war gestern schon dran.
Ich finde aber auch geil, wie zum Beispiel der Gottschalk dann ja auch, wie die immer sofort so extrem deeskalierend reden. Ne? So, ja. Nein, überhaupt kein Problem. Ich frage sie nochmal anders. Das macht doch hier alles gar nichts. Weil die alle so Angst haben von seiner Person einfach, dass der verbal einfach den vollen Ausraster wieder kriegt. Das ist super geil. Aber das wäre wirklich geil gewesen, wenn das der Kevin die Rolle der Kinski gespielt hätte. Aber ich glaube, der hat sich, oh, das Drehbuch, ich verstehe gar nicht, was das soll, dieses Drehbuch. Ich glaube, der hätte so drauf geantwortet.
Der hätte gefordert, dass sie im Bett liegt und er sie anschreien kann.
Ja, genau.
Oh, dumme Sau. Ja.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Sie rastet dann das erste Mal so ein bisschen aus. Jetzt habe ich hier einen Faden verloren. Ne? Wo war ich denn jetzt hier kurz genau?
Wieder Kinski.
Sie liebt ihn allerdings abgöttisch. Das schwankt doch immer sofort wieder um. Also so schnell, wie sie ausrastet, genauso schnell ist sie auch wieder, oh, das tut mir leid. Und sie seine Kreativität und alles ist super. Und sie liebt ja alles, was er schreibt und bla bla bla. Also das geht immer ganz schnell von diesem einen Extrem ins andere. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Sie ist entweder super extrem nett oder super ausrastmäßig unterwegs. Also dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ja. Und man merkt aber schnell, du hast es ja gerade auch erwähnt, dass sie so fanatisch ist und ihn so abgöttisch liebt für das, was er tut, dass es halt auch schon immer gesund ist, ne? Dass das auch schon, dass sie halt echt einen Knackswenk hat, was das angeht.
Ja.
Genau, weil sie spricht ja auch immer nur in den höchsten Tönen von ihm und seinen Büchern. Und Misery ist eben eine Figur in den Büchern und die hat auch, die Annie liebt ja auch diese Figur Misery, ne? Und sie ist so toll und es ist so schön, was sie tut und was sie erlebt und die Liebe zu dem und dem und was auch immer, ich habe keine Ahnung, aber sie liebt auch diese Figur. Und man selber weiß ja schon als Zuschauer, das sieht man am Anfang schon, dass er die Figur sterben lässt.
Ja, das also wollte ich auch gerade sagen, weil man sieht nochmal so einen Rückblick, bevor er in diese Hütte fährt, ja. Um mit seiner Agentin dann spricht und dann eben auch sagt, oder sie dann eben auch so, es kann es nicht machen. Und er sagt aber auch, er will nicht, dass das sein Leben bestimmt, diese Misery-Romane, dass das halt dann eben sein Gedanke schon ist, die sie sterben zu lassen. Und das ist eben dann das, wo die Annie dann den Ausrüster bekommt.
Oder die Kinski, wenn ich sie auch kenne.
Ja.
Also dann, und was für ein, also sie liest ja über mehrere Tage das Buch, das muss man vielleicht noch erwähnen. Also, und ja. Die kommt dann immer wieder rein und sagt so, wow, und das war so schön, was in dem Kapitel passiert ist und in dem Kapitel passiert ist. Und man selber wartet ja schon drauf, bis genau dieser Tag kommt, wo sie das Ende liest. Und der ja,
und da dann. Ist sie dann schon so wütend, dass die auch nicht mal mehr anklopft, wenn sie reinkommt. Und da weiß man dann, jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Und sie kommt dann auch rein und schreit erstmal. Und
es ist auch mitten in der Nacht, als sie reinkommt, wo sie gerade das Ende gelesen hat. Und sie ist halt wirklich total neben der Spur und sie beschimpft ihn, was ihm einfällt. Und es ist unmöglich, was er tut. Er darf diese Figur auf keinen Fall sterben lassen. Also sie kommt überhaupt nicht mit der Situation klar, dass dieses Buch so endet, wie sie sich das eigentlich gar nicht gedacht hätte. Das geht überhaupt nicht.
Ja.
Er weiß ja gar nicht, was los ist und er versucht ihr das ja auch zu erklären, dass sie die ja jetzt nicht stirbt und nicht umgebracht wird, sondern sie stirbt halt einfach einen ganz normalen,
ja, sie
schönen Tod, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und
ein schöner Tod.
Und ja, Annie kommt überhaupt nicht damit klar und denkt sich dann, dass dieses Werk muss vernichtet werden, damit der Geist von Misery frei ist und das darf nicht passieren, das darf auch nirgendwo geschrieben stehen.
Ich finde, es ist halt wahnsinnig gut umgesetzt und auch wahnsinnig gut gespielt, wie man auch richtig merkt, wie vernarrt, dass die in diese Misery und in dieses ganze Misery-Universum ist. Also die ist ja schon fast so, wie ich reagiert habe, wie dass Han Solo nicht sterben darf.
Ja.
ungefähr so bin ich auch im Kino ausgerastet übrigens. Gut, ich habe ein bisschen geweint.
Hey, lass es raus.
Ja. Dann ist Misery, es auch so für sie, das geht nicht. Dann wird halt jetzt der gute alte Weber-Grill ausgepackt und dann kommen sie hier rein.
Schleichwerbung.
Ja. G-Werbung.
Es gibt auch Grills von anderen Firmen.
Ja, aber die kennt man ja nicht, oder?
Ja.
Nee, ist okay. Also sind die Firmen halt selber schuld.
Ja, es sind die Firmen halt scheiße.
Man kann es im Ernst, ich kenne keine andere Marke. Also ich
keine andere Grillmarke.
Ich besitze ja selber keinen Grill, aber, gibt es andere Marken? Schreibt es mal in die Kommentare.
Schreibt mal Alternativen zum guten alten Weber-Grill.
Aber so ein Weber-Kugelgrill? Weißt du denn, wo ich klein war, hatten wir auch so einen daheim.
Ja, guck mir jetzt ja auf, in diese Marke so verliebt zu sein wie die Annie in Misery. Also,
Alter, ihr lasst Weber sterben, Alter, dann zünde ich euch an.
Ja.
Was
macht ihr dann mit dem Weber-Grill dann?
Hey, Schleichwerbung.
Was macht sie mit dem?
Sie kommt reingeschlichen und hat dann auf dem Grill schon alles vorbereitet. Da liegt nämlich seine braune Ich-bin-Lehrer-Tasche drauf und eine Packung Streichhölzer, was echt solche Magic-Streichhölzer sind, dass man die mit so einem Finger anmachen kann, wie so ein cooler Cowboy.
So verrückt, ja.
Sofort gegoogelt, gibt es solche echt. Und
sofort bestellt.
Und damit einfach zündeln, oder?
Alleine im Haus einen Grill anzuschüren, ist natürlich schon
gewagt.
Absolut.
Ja, und da liegt dann eben das Skript oder diese Rohfassung von dem Buch, die liegt dann da drauf und sie kippt dann halt so Benzin drüber oder halt Feuerzeugbenzin oder was weiß ich was, Zippo-Benzin.
Wenn mich ja, schon auch immer Werbung zu machen.
Kennst du ein anderes Sturmfeuerzeug?
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee. Big, wie ist denn diese einen anderen Feuerzeuge? Big, ja, die sind einfach okay. Big Feuerzeuge.
Aber das ist doch nicht sowas wie ein Zippo.
Ja, Entschuldigung.
Zippo ist doch ikonisch. Also die bringen dann ikonischen Webe-Kugelgrill rein und
zündet ihn mit dem einzig wahren Feuerzeug auf dieser Welt, nämlich mit einem Zippo an.
Nee, sie hat Streicher. Also jetzt bleiben wir ernst.
Okay.
Ja, und sie will auf jeden Fall, dass er es verbrennt, weil, ja, das so kann es halt nicht bleiben.
Schund.
So darf das nicht veröffentlicht werden. Und der hier Sheldon, wie heißt du mit Vornamen?
Paul.
Paul. Der Paul ist dann so ein kleines Schlitzohr und sagt, ich habe kein Problem damit, das anzuzünden, weil in dem Moment liest jeder Verlag und die ganzen Kritiker und meine Agentin und was weiß ich was, die haben alle schon Kopien. Aber sie ist halt so ein Fan, sie weiß.
Dass sie, ja, sie weiß, dass da wie der Hase läuft sozusagen. Ja,
es gibt nämlich keine Kopien, weil er ist abergläubisch und da sagt sie eben, dass er diese gewissen Rituale hat und ja, er soll nicht schwindeln.
Und deswegen hat er nur dieses eine Exemplar, weil er ne, das schon so hatte und da sein erster Erfolg damals passiert ist, indem er eben keine Kopien gemacht hat und deswegen macht er jetzt bei keinem Buch mehr Kopien, sondern tut immer das Originalskript immer nur verwenden und gibt es weiter. Ja.
Ja.
Ja, dann am Ende, schlussendlich muss er es dann doch anzünden, ne? Auch schweren Herzens zündet er die ganze Bude dann an, wo ich mir auch gedacht habe, boah, ey, wie viele Seiten das wohl sind und wie lange er daran geschrieben hat und dann zündet er die ganze Bude an. Und ob er im Kopf sich in dem Moment schon überlegt hat, ey, was hatte ich da geschrieben, wie war da die Geschichte?
Habe ich mir auch gedacht so.
Da habe ich mir wirklich
kann auch gedacht. Kann er ein bisschen was zusammenreimen? Kann er schaffen?
Kann er es schaffen? Kann er das irgendwie rekonstruieren im Kopf und dann auch am Ende auf Papier nochmal bringen? Weiß ich nicht. Er zündet
so
an.
Lieber eine Backup machen.
Genau. Ich suche eine dreipolige Steckdose. King of Queens mal wieder, ihr wisst Bescheid. Apropos King of Queens.
Haus raus.
Aber bei King of Queens gibt es tatsächlich auch einen kleinen Wink an den Film Misery bei der Folge. Wir haben es uns beide gegenseitig dann zuschicken müssen oder anschauen müssen. Bei der Staffel 3 von King of Queens, Folge 18, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, bei Minute 12 circa passiert das. Da gibt es eine Szene, da sagt der Arthur, da geht es halt darum, dass...
Ja, das ist die Folge, als in dem Seniorencenter dann immer so Themenabende sind und der Arthur dann einmal den Arthur dann eben zu den Docs gehen lässt mit seinem Kumpel Chick.
Ach so, ja, stimmt.
Und da geht dann der Arthur eben den Abend dahin und ja, als die Carrie dann zusammen mit dem Doug zu dem Seniorencenter zurückkommen und den Arthur abholen wollen, dann kommt er eben nicht und dann kommt auch dieser Kumpel vom Arthur dann entgegen, dieser Mickey und dann fragt dann die Carrie und das ist auch so geil, als der Doug dann immer so aus der Tür in Panik rausschaut und immer Arthur! Aber der kommt dann nicht und dann finden sie eben raus, dass er da gar nicht ist und am Ende gabeln sie dann auf an den Docks unten mit dem Chick, als dann auch die Carrie sagt, zu dem Chick gibt es hier nicht einen Kondomautomaten, den sie plündern müssen. Ja, und dann, als sie dann daheim sind, dann ja.
Geht die Diskussion los, dass der Arthur sich noch nie so frei gefühlt hat und weil sie halt sagt, nein, du tust das nicht und du gehst nicht dahin und du machst es nicht, du bleibst schön hier und dann sagt eben der Arthur, seit ich in diesem Haus bin,
habe
ich
mich in dieses Haus geschleppt hast.
Ja, seit du mich in dieses Haus geschleppt hast, habe ich mich noch nie so frei gefühlt und dann kommt eben dieser Wink, da sagt er nämlich, du willst mir also Fußfesseln anlegen wie diese fette Kuh in Misery. Und wenn man natürlich dann den Film Misery kennt, dann weiß man, dass die Annie damit natürlich gemeint ist und sie ihn ja dann später auch ans Bett fesselt, mehr oder weniger. Sehr witziger. Du willst mir also Fesseln anlegen wie diese fette Kuh in Misery?
Am besten ist, wie er danach die Carrie anschaut.
Auf jeden Fall, ja. Großartige King of Queens mal wieder unerreicht, glaube ich, ne? Muss man tatsächlich auch sagen. Sehr, 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 sehr schöne Szene. Auf jeden Fall, wo waren wir denn? Sie ist unzufrieden mit dem Buch, er muss es anzünden, das ganze Skript verbrennt. Schweren Herzens schaut er da sein Buch hinterher und denkt sich, ganz toll, jetzt ist alles umsonst gewesen. Ja, die Annie verbrennt eben alles. Sie kugelt dann auch ein bisschen ihre Vorhänge an und sowas, aber das passt schon alles, weil das ist eben das Problem, wenn man in der Wohnung grillt. Das funktioniert halt nicht so gut. Mhm. Aber am Ende ist das, was sie wollte, das Buch ist verbrannt. Genau. Die Annie denkt sich dann allerdings, naja, aber das ist jetzt natürlich auch doof, richtet dem Paul dann eigentlich so ein kleines, schönes Büroeck ein, ne? So ein Tisch. Die kauft eine Schreibmaschine, sie kauft Papier und möchte, dass er, weil er kann mittlerweile auch in einem Rollstuhl sitzen, hat sie auch für ihn besorgt, er muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit im Bett liegen. Seine Beine kann er natürlich trotzdem bewegen, aber er kann halt in einem Rollstuhl sitzen und kann da eben ein bisschen durch die Gegend fahren trotzdem. In dem Zimmer zumindest, weil sie sperrt das ja auch immer ab.
Ja, das fand ich auch ganz witzig. Als sie ihn dann in den Rollstuhl setzt und dann auch mal so ans andere Ende vom Zimmer fährt und sagt, sie hat eine Überraschung, als dann er sagt, wow, ich wollte schon immer mal die andere Seite vom Zimmer sehen.
Ja, stimmt, ja. Ja, und so hat er jetzt ein kleines Büroeck und eine Schreibmaschine eben und
da soll, in.
Soll natürlich, ja, aber
oder
er
das
soll.
In. Es gibt ja aber, mehrere.
Nein, es gibt nur eins. Aber was soll er tun? Er soll natürlich schreiben. Er soll natürlich so schreiben, wie die Annie das gerne hätte. Er soll Misery wieder zum Leben erwecken und weiterschreiben und keine Ahnung, all das, was sie so an ihm liebt, das soll er eben jetzt machen und am besten soll er sie noch ein bisschen erwähnen, das würde ihr die Welt bedeuten, sagt sie auch mal. Miserys Rückkehr, das, so soll das Ganze heißen und er sitzt jetzt eben da dran und ja, weiß dann auch nicht und sagt, normalerweise funktioniert das so nicht mit dem Schreiben. Sie hat dann leider auch noch das falsche Papier gekauft, ein sehr teures Schreibmaschinenpapier. Er sagt aber, wenn sie nochmal in die Stadt fährt, sie bräuchte das und das Langkorn, was weiß ich, Papier, weil das Papier, was sie ihm gekauft hat, das schmiert. Und da fand ich ihre Antwort auch super, aber das war doch das teuerste. Ja. So, ne? Immer so mit dem Gedanken, das teuerste Produkt muss automatisch das beste Produkt sein. Er zeigt es ihr dann.
Schreibt wie die Leute, die sich das iPhone Pro kaufen, weil sie denken, das ist besser.
Ganz genau, so ist es. Das macht nicht immer Sinn. Auf jeden Fall schreibt er dann auch, führt es ihr vor und stellt fest, schau hin, das schmiert. Und sie sagt, das schmiert er wirklich, das gibt's ja gar nicht. Und somit fährt sie in die Stadt. Er will sie natürlich dann auch im Laufe des Films immer mal wieder loswerden.
Sie fährt nicht nur in die Stadt, sondern sie rastet erst noch mal aus.
Ja, sie rastet natürlich. Ah, stimmt, sie rastet dann erstmal noch so geil aus und sagt so, sie opfert sich auf für ihn und macht alles was und peppelt ihn hier auf und tut alles für ihn und 24 Stunden kümmert sie sich um ihn und er ist nur am Meckern. Oh, mir passt das Papier nicht. Sie spielt wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Also diese Katie Bates spielt dort einfach, die ja. Spielt es unfassbar gut, diese Rolle.
Und sie schlägt dann ihm auch mal diesen Packen Schreibmaschinenpapier und das kann schon mal ein bisschen was wiegen, so wirklich auf den Schoß und ja.
Großartig, ja. So hat er dann eine Haarspange am Boden entdeckt, mit der er dann sich denkt, ui, da könnte ich doch mal jetzt das Schloss aufmachen und begibt sich dann mit seinem Rollstuhl da mit der Haarklammer hin und macht das Schloss auf von seinem Zimmerchen und schnüffelt dann ein bisschen in der Wohnung rum. Will dann, zieht dann auch ein Telefon, denkt, oh, das könnte ja sogar seine Rettung sein, ne, da jetzt mal jemanden anzurufen, weil sie sagt ja auch immer wieder die ganze Zeit im Film so, ja, und in der Stadt und sie hat seine Agentin angerufen, hat sie am Anfang ja auch immer gesagt und sowas und seine Familie und bla bla bla.
Und den und Moment finde ich aber dann auch geil in dem Film, der kam dann aber leider schon,
ja.
Den hat man jetzt ja gar nicht erwähnt. Sie lügt am Anfang ja wie gedruckt, ne? Ja, war schon.
Guter Witz, ne? Wegen Schreibmaschine und so, ja, verstehe ich.
Genau, hast du verstanden. Und
buchstäblich sozusagen.
Ja, genau, wortwörtlich.
Ja.
Und als sie dann ihren ersten, ich fahre mal kurz aus der Haut, Moment hatte, quasi ihr Coming Out, dann eben zu ihm sagt, dass es alles gelogen war und sie hat keinen angerufen und keiner weiß, dass er hier ist und er soll lieber hoffen, dass ihr nichts passiert, weil wenn sie stirbt, stirbt er auch. Und das ist mal so ein klares Statement hier, da zeigt sie mal, wer hier das Alpha-Männchen im Haus ist. Mhm. Und ja.
Und auch sein Gesicht fällt in dem Moment so ein bisschen zusammen, wo man sich auch denkt, okay, weil er hatte ja wirklich trotzdem noch gedacht, dass sie, meinst, es wirkt ja auch am Anfang wirklich so, als will sie ihm halt echt helfen und so, ne? Aber dass sie dann so dass sie ihn gar nicht gehen lassen will, das ist so, am Anfang denkt man noch so ein bisschen, naja, halt so ein bisschen, sie findet es auch echt cool, dass er hier ist und so weiter und dass sie sich um ihn kümmern darf, aber dass sie dann wirklich knallhart sagt, pass mal auf, du kommst hier nie wieder raus so ungefähr, es weiß keiner, dass du hier bist, fertig. da fällt dann sogar sein Gesicht schon ein bisschen zusammen und seine Hoffnungen. Das fand ich dann eigentlich auch ziemlich cool. Ja. Das haben wir vorhin übersprungen tatsächlich. Ja, sie fährt, er schnüffelt dann auf jeden Fall mal in der Wohnung rum, sieht auch ein Telefon, denkt sich, oh, das ist meine Rettung, will telefonieren. Allerdings ist es nur eine Attrappe, weil halt dieses ganze Telefon, Elektronikzeug, was halt in dem Telefon ist, gar nicht drin ist. Das heißt, es ist einfach nur ein Plastik.
Quasi wie so ein Teil, was bei der Ikea immer rumsteht. So ein Fernseher, der einfach nicht geht.
Ja, oder so Computer, die immer aussehen wie Apple-Computer, die dann immer als Attrappe rumstehen. Ja, genau. Sowas hat er dann auch und er schnüffelt ein bisschen rum, versucht da irgendwie vielleicht irgendwie Hilfe holen zu können oder jemanden anzurufen oder irgendwie rauszukommen aus der Situation.
Und dann gibt es eine coole Szene, weil dann fährt er mit dem Rollstuhl ja durch die Wohnung und durch dieses Wohnzimmer und da hat die Annie so kleine Keramikfiguren stehen. Ja. Und da kommt er dann hin und fällt so ein Pinguin runter, aber er kann es dann mit richtigen Spider-Man-Reflexen noch auffangen und stellt den Pinguin wieder hin, aber er stellt ihn halt einfach in die falsche Richtung. Und so eine Person wie die Annie, die weiß halt, was hier abgeht im Haus. Und man wartet dann den ganzen Film drauf, so wann entdeckt die den Pinguin?
Was auch saugeil ist, als er dann merkt, so, oh scheiße, sie kommt jetzt wieder zurück und er hört das Auto, dann versucht er ja ultra schnell aus diesem Zimmer zu gehen, die Tür zuzumachen, wieder zurückzufahren mit seinem Rollstuhl, weil er ist ja doch ein bisschen schwerfällig unterwegs und versucht hat, alles super schnell zu machen, schwitzt schon saukrass auch und schafft es dann aber in letzter Sekunde halt tatsächlich noch die...
Ich sag sogar, dass das Schwierigste war, die Tür nochmal zuzuspannen.
Also ja, glaube ich auch. Ja. Weil er musste dann auch mit der Haarnadel da, mit dieser Haarklammer, die Tür dann auch wieder verriegeln, nachdem er drin ist, damit halt sie nicht merkt, dass er die Tür praktisch aufgemacht hat. Also das ist echt cool und ist dann halt schweißgebadet und sitzt dort, nimmt sich auch noch ein paar von diesen Tabletten, glaube ich, mit gleich bei diesem ersten, weiß nicht, ob es bei dem ersten Ausflug ist oder beim zweiten Ausflug, dann glaube ich erst,
wo er sich, ja, beim ersten ist es dann schon, ja, da holt er sich mal so einen Blister-Tabletten raus und auch cool, dass er dann die anderen wieder so hinruckt, dass man dann merkt, dass da was weggenommen wurde. Ja. Das sind alles so Details, ne?
Wo er drauf achten muss, ja. Ja. Parallel haben wir noch die Geschichte, so die kleine Geschichte vom Sheriff, der ja trotzdem so ein bisschen auf der Suche nach ihm ist und dann ein bisschen so nachfragt, ne, auch in diesem Hotel, wo er da untergebracht ist, wo er das Buch geschrieben hat, was da so los ist. Und der hat auch gemeint, hey, es ist alles eigentlich normal und er checkt halt aus, es ist eigentlich immer genau gleich und fährt dann nach Hause und er ist der ruhigste Gast, den man sich vorstellen kann und das ist alles immer wie immer gewesen und seine Kreditkarten wurden allerdings nicht mehr belastet, seit er da ausgecheckt ist, also irgendwie... Der Sheriff hat dann auch mal so einen kleinen Moment, wo man fast denkt, jetzt findet er irgendwie einen Hinweis im Schnee oder findet den Wagen im Schnee, kann er dann aber doch nicht finden. Es ist auch total verschneit alles noch. So haben wir diese Geschichte, die halt auch nebenbei so ein bisschen erzählt wird. Und es gibt dann aber auch den Moment, dass eben im späteren Film jetzt, eben nachdem auch der Paul da so schon mal ein bisschen rumgeschnüffelt hat, sieht man auch mal den Sheriff, wie sie... Den Wagen bergen, sieht man dann nämlich. Also man sieht, wie der Schnee so ein bisschen weggetaut ist und wie sie den Wagen eben gefunden haben und ihn gerade so mit dem Kran rausziehen. Und dann eben auch Reporter da sind und bla 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 und sagen, hey, der Wagen wurde im Schnee gefunden, man hat aber keine Leiche gefunden. Das heißt, man vermutet, dass die Tage, wenn der Schnee komplett taut, dass man dann die Leiche finden wird. Wenn die Tiere nicht schneller waren oder sowas, sagen sie sogar. Also irgendwie. Der Sheriff ist aber nicht von gestern, ne? Sondern der sieht das und sieht den Wagen und sieht auch so an der Tür und merkt da gleich, die Tür wurde irgendwie so aufgebrochen von außen. So wie die Annie ihn ja auch gerettet hat. Mit so einem Stemmeisen hat sie ihr die Tür aufgebrochen, damit sie ihn aus dem Wagen ziehen konnte. Und das sieht der Sheriff und sagt dann auch zu seiner Frau, hey, der ist niemals alleine hier aus dem Wagen gekommen. Also er ist auf jeden Fall hier draußen, aber keine Ahnung, er weiß halt nicht wie und wo. Und er hofft, dass er nicht hier draußen ist, weil dann wäre er wahrscheinlich schon tot. Genau. Ja. Das ist diese Parallelgeschichte, die immer läuft. Und der Paul, der spielt ja dann, der merkt ja dann auch mit der Annie so, ja irgendwie, die ist halt echt gestört. Ich muss das Spielchen jetzt so ein bisschen mitspielen, ne, was die macht. Und versucht sich dann halt... versucht auf seine Chance zu warten, denkt man die ganze Zeit. Ne? So spielt ein bisschen mit und schreibt dann auch dieses Buch oder schreibt Kapitel für Kapitel eigentlich mehr oder weniger so, wie sie es halt gern lesen würde. Und ja, und so geht's halt weiter. Und sie liest wieder und kommt wieder rein und sagt, oh Paul, dieses Kapitel ist wunderbar. Das ist das Schönste, das ich je gelesen habe. Und dann geht's aus. Sie ist so gespannt, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Und er sagt immer, ja, ich schreibe es schon. Wer weiß, was passieren wird.
Ja. Und er weiß halt genau, wie er sie bei Laune hält.
Genau.
Ja. Und hackt halt dann in der Zeit den Plan aus, weil sie hat ihnen ja immer Schmerzmittel gegeben oder auch Beruhigungsmittel. Und da hat er sich ja diese paar Tabletten dann mal gekrallt und öffnet dann die von diesen Kapseln und macht sich da so ein kleines, aus so einem Zettel, so eine kleine Tasche zurecht, wo er das ganze Pulver dann da reinschüttet und hat dann eben den Plan, dass er jetzt zu Annie sagt, er würde gerne mit ihr zu Abend essen. Und da will er dann eben die Chance nutzen und das in ihr Trinken dann eben reingeben, damit sie im besten Fall dann mal hier Knockout geht.
Ja.
Ja.
Das ist sein Plan und das ist eigentlich auch kein schlechter Plan, weil er macht das Ganze ja dann, wo er dann zu Abend ist und so, ne, sagt er hier, ja, um für Miseries Rückkehr so ungefähr, da müssen sie jetzt mal essen und schön und dann hüpfen sie sich ein bisschen auf oder sie sich auch, ne?
Hüpfen.
Und hüpfen sie ein bisschen auf. Und sie sitzen dann da
außer
gegenüber.
Außer seine Beine sind gebrochen.
Ja, stimmt. Und dann sagt er ja auch so, Mensch, hier Wein und dann schenken sie sich. Sie schenken sich dann Wein ein und dann denkt er sich, jetzt nutze die Chance und versucht halt, sie nochmal kurz abzulenken. Und dann sagt er, wir bräuchten noch Kerzen, ob sie nicht Kerzen im Haus hat, damit alles perfekt wäre. Und sie geht los. Damit
die eine richtig schöne Seance haben.
Und die sagt ja auch immer so, ach Paul, dann kennen sie das immer so. Und dann geht sie halt los.
Jeden Fall einmal so zurückgeantwortet, köstlich.
Annie. Ja. Und sie sucht eine Kerze und in dem Moment, wo sie natürlich weg ist, nutzt er die Chance, nimmt sein kleines Behältnis, was er da aus Papier gebaut hat, diese kleine Tasche, wo diese ganzen Pillenmischung oder das ganze Zeug eben drin ist und nimmt ihr Weinglas und kippt diese ganze Mischung da rein und ich dachte mir nur so, okay, jetzt wird's geil. Die Annie kommt zurück mit einer Kerze, er sagt dann auch, alles kein Problem, wenn sie keine hat, alles ist wunderbar und lass uns anstoßen. Und sie erheben die Gläser und man sieht schon in den Augen so richtig so, okay, die Annie, jetzt hat er sie, jetzt geht sie Knockout, jetzt, oder vielleicht kann er sie sogar umbringen damit wahrscheinlich. Und sie stoßen an und während es passiert, stößt die Annie diese Kerze um und ihr fällt das Glas aus der Hand und das ganze Glas ist leer und ist auf dem Tisch verschüttet.
Und sein Gesichtsausdruck ist echt, der ist so gut, weil er einfach denkt, Scheiße, du dumme Sau.
Das war wirklich der einzige Moment. Das war sein Moment und seine Sekunde. Und sie hat aus ihrer tollpatschigen Art einfach...
Los, lass uns die Tischdecke ablecken.
Und dann sieht man wirklich...
Das wäre mein Plan
Gesicht,
B gewesen.
Sein Gesicht sieht man wirklich, wie es wieder zusammenfällt und alle Hoffnung schwindet. Und okay, das war's jetzt. Es ist einfach vorbei, die Chance vertan. Wochenlange Vorarbeit wahrscheinlich, die Chance vertan. Ja, sie schenkt sich ein neues Glas ein und natürlich bringt das alles nichts. Wieder verkackt. Und das war ein geiler Moment, finde ich auch, weil da denkt man ja wirklich, okay, aber das passiert halt einfach nicht.
Ja, der Film schafft es schon, den schon auf eine gewisse Länge zu bringen, aber ohne, dass er dann irgendwie langweilig oder zäh wird, ne?
Nee, zäh fand ich ihn überhaupt nicht. Nee, ich finde schon, dass er ja manchmal schon Dinge länger zeigt und sowas, aber ich finde ihn trotzdem immer unterhaltsam und immer eigentlich spannend, weil man sich schon immer fragt, wo führt das hin am Ende? Ich meine, ich habe ihn dann auch schon mal gesehen, aber fragt sich immer, wo führt das am Ende dann doch noch hin? Aber diese Szene ist wirklich großartig, wie er da, wie dieses Glas umfällt und man denkt sich nur, nein, man denkt sich doch selber so, nein! Ja. Es geht dann weiter, wir gehen dann so langsam in den letzten Bereich des Filmes über die Annie. Es regnet dann mal heftig und die Annie kommt dann ins Zimmer und ist auf einmal voll emo-mäßig unterwegs und voll depressiv und steht dann da und der Regen macht sie immer so traurig und irgendwie hat sie da ein bisschen Depressionen oder sowas und hat auch einen Revolver dabei, den sie dann mal rauszieht und redet davon, den vielleicht zu benutzen.
Ja, erstmal also, kurz abdrückt und dann weiß man so, okay, die meint es ernst halt.
Ja, ein bisschen seltsam, dass sie da so ein bisschen down ist in dem Moment. Sie fährt dann aber auch wieder weg und dann ist wieder Schnüffeltime von Paul und Paul geht natürlich sofort wieder auf den Rollstuhl.
Pauls großer Ausflug Nummer 2.
Und dann schnüffelt er wieder rum und fährt wieder im Haus rum von der Annie und sucht und schaut und dann stößt er auf Zeitungstexte, er stößt auf Hinweise, mehr oder weniger, auf was über ihre Kindheit, oder nicht ihre Kindheit, über ihre Vergangenheit findet er was raus.
Ja,
und zwar
sie hat so ein so ein Album, so ein Fotoalbum. Ja. Das hat man ja früher gemacht.
Schön einsortiert, ja.
Ja. Und da sind dann auch so Zeitungsausschnitte. Dann, ja, wo man dann eben auch erfährt, dass die Annie wirklich Krankenschwester ist, aber auch im Zusammenhang mit vielen Todesfällen aus einer Klinik für Neugeborene dann auch.
Säuglingsstation, und genau, da ist einiges an Tötungsfällen und dann wurde auch die Annie, das ging so weit, dass sie auch verhaftet wurde, ne? Steht da auch drin. Und der Paul holt sich dann, liest es halt natürlich, okay, alles klar, was ist mit der Annie los? Okay, jetzt weiß er auch, dass sie kriminelle Vergangenheit hat. Paul holt sich dann noch aus der Küche so ein langes Küchenmesser, so ein klassisches Michael Myers Gedächtnismesser und nimmt es mit ins Bett, wortwörtlich, kann man sagen. Ne? Macht dann auch mehrmals so diesen Test, wenn er es jetzt aus dieser Armschlinge, die er da so hat, so rauszieht, wenn der Moment kommt und steckt sie da rein und zieht sie
schnell raus. Ey, das ist eine einmalige Chance, der muss sitzen, wenn du das dann ausziehst und verletzt dich jetzt nicht, ne?
Ja, ja. Dachte ich mir auch. Ich finde immer geil, wie er so immer auf diesen Moment wartet, wie er immer so alles so, also sich zusammenspielt, bis dieser eine Moment kommt, an dem er es vielleicht schaffen kann. Kann er es schaffen, ist dann wirklich die Frage immer, ne?
Ja. Und dann ist es aber so, die Annie kommt dann heim und steht vor der Tür und man sieht so unter dem Türschlitz so im Licht, dass er jetzt genau davor steht und er wartet jetzt drauf und will seine Messerattacke dann da starten. Die Annie geht aber dann weiter, geht hoch, schaltet den Fernseher ein und liegt dann wahrscheinlich wieder im Bett mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola.
Wahrscheinlich.
Wo ich mir denke, ey, die hat Stil. Und ja, dann murmelt er noch so, wir sehen uns morgen und das war eine Lüge, weil die sehen sich dann kurz darauf wieder, weil die Annie dann vor seinem Bett steht und ihn erstmal eine Spritze reinrammt. Ja.
Beruhigungsmittel oder natürlich irgendwie gleich was, nicht, dass er gleich ausgenockt ist. Und sie sagt ihm dann auch, Junge, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ja, nee, ich weiß, dass du hier mit deinem Gefährte ein bisschen durch die Wohnung fährst und kleine Schnüffeltouren unternimmst.
Der kleine Pinguin, ne, hat ihn verraten, ne?
Ja.
Bringen wir es gleich auf den Punkt, ne? Da runtergestoßen hat. Er hat ihn falsch rum aufgestellt, du hast es schon gesagt. Er schaut in die falsche Richtung, die Annie hat es sofort erkannt. Sie weiß, dass er rumschnüffelt, sie weiß, dass er da draußen dann einen kleinen Ausflug eben gemacht hat.
Und apropos Schnüffeln, man muss eins sagen, was echt sauputzig ist in dem Film, ist das Schwein.
Ja, die Annie hat nämlich auch noch ein Hausschwein. Das Misery ziemlich, heißt natürlich.
Ziemlich großes Hausschwein, aber das Gesicht, als es das Schwein dann mal so aus dem Bett geht, da habe ich mir echt gedacht, scheiße, bist du goldig, Alter.
Oder wo die Annie so grunzt, wenn sie rausgeht und dem Schwein hinterher rennt und das Schwein angrunzt. Fand ich auch ziemlich cool, ja. Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt, dass es natürlich ein Schwein gibt mit dem Namen Misery.
Grunge-Metal-Schweinerock.
Absolut. Und der Sheriff kommt, diese Parallelgeschichte mit dem Sheriff, der natürlich auch wieder so ein bisschen halbherzig ermittelt, sage ich jetzt mal. Kommt aber dann tatsächlich der Annie auf die Spur, indem er, wie soll es denn anders sein, einfach die Misery-Romane sich holt und die einfach liest. Damit er, weiß ich nicht, was er dann damit erreichen will, aber er erreicht tatsächlich damit was. Und zwar einen bestimmten Satz, der da gesprochen wird. Ich weiß denn jetzt gar nicht genau, welcher das war. Aber diesen Satz hat die Annie dann auch mal bei ihrer Anklage verwendet. Also er versuchte da so ein bisschen die Verbindung zu finden zwischen der Annie und dem Schriftsteller. Und da findet er sie. In diesem
Weil er sitzt dann mal in seinem Büro und da fährt dann die Annie mit dem Auto vorbei und da kommt es mal zu so einem Rechts-vor-Links-Debakel und da wird dann mal ordentlich geschrien und dann als guter Sheriff, ne, muss man da mal vor die Tür schauen und nach dem Rechten schauen und da sieht er eben, dass sie dann in den Gemischtwarenladen geht und da geht er dann eben auch mal hin und fragt dann den Verkäufer auch, was die Mrs. Wilkes da immer in letzter Zeit so kauft und dann er sagt ihnen dann halt, dass er eben Papier kauft.
Mhm. Und da, Sie meinen Zeitungspapier?
Nee, ich meine Papier, du Trottel.
Ja, nee, Papier, weil sonst hätte er ja gesagt, eine Zeitung. Ich meine, was ist denn daran zu verstehen? Ja. Ich weiß nicht, wie es im Originalton ist, wahrscheinlich Paper und Newspaper, aber ich weiß es nicht.
Ja, wir haben dann auf Deutsch geschaut, also.
Ja, ich weiß, aber das vielleicht kommt daher noch dieses, dass wir uns denken, was ist denn so eine blöde Frage, aber der sagt vielleicht einfach nur, verschluckt das ein bisschen und sagt, ja, Paper. Und dann so, Newspaper? Fragezeichen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, das ist jetzt alles frei erfunden. Nein,
hab ich gesagt, du Trottel.
Das ist jetzt völlig frei erfunden alles, ist ja auch egal, auf jeden Fall.
Du alter Knochen, dann hör gescheit hin, wenn du mir hören kannst.
Ja, Papier. Auf jeden Fall. Ja, genau, der fragt dann, was er da kauft oder sie da kauft und, somit stattet er, der Sheriff, ihr mal einen Besuch ab, muss man sagen. Er fährt zu ihr, schaut sich bei ihr zu Hause mal um, wird dann auch reingebeten. Sie ist natürlich super freundlich, wie man das auch sein muss beim Sheriff. Ne? So, ach, wo sind meine Manieren? Kommen Sie doch herein.
Ja, was man hierzulande überhaupt nicht machen würde, wenn die Polizei vor der Tür steht, können wir uns mal umschauen. Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Durchsuchungsbefehl
oder raus.
Entschuldigung, ja. Wie war es? Sie, Wichser.
Er sucht sich um und schaut, die Annie hat natürlich kurz bevor der Sheriff angekommen ist, noch den Paul weggeschafft, indem sie ihm wieder so eine Betäubungsspritze gegeben hat und ihn in so einem Kellerraum fast schon versteckt hat.
Und wie hat sie ihn da runtergekriegt?
Mit Fireman's Carry natürlich. Ach ja,
Fireman's Carry. Mariah Fireman's Carry, Alter.
My Fireman's Rary.
Ja, ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt langsam ein bisschen blöd sein können, oder?
Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon Freeman's Carry. Genau, wir sind jetzt, sie versteckt ihn, der Sheriff kommt rein, schaut sich um, stellt dann auch fest, also sie erklärt ihm halt alles, sie versucht alles zu erklären. Ne? Hier ist mein Schrein mit Paul Sheldon Büchern, hier ist meine Schreibmaschine, weil sie möchte jetzt schreiben wie er, was halt irgendwie alles keinen Sinn ergibt, aber sie versucht halt zu erklären,
ja, weil
warum sie
auf Gott einmal eine Schreibmaschine hat. Gott hat ihr gesagt, genau. Sie muss das jetzt übernehmen und muss weiterschreiben.
Genau.
Ja, und was sich der Sheriff wohl immer die ganze Zeit gedacht hat, Alter, hör auf zu labern und lass mich hier einfach umschauen. Ey.
So ist es.
Und sie besteht dann auch darauf, ihm eine Tasse Kakao zu machen und ich hätte mir gedacht so, hey, scheiße geil, Alter, call me in, Alter, ich bin dabei.
Ja, aber der Sheriff ist halt nicht doof und weiß genau, dass das irgendwie nicht so der saubere Kakao ist, sondern dass da vielleicht irgendwas mit drin ist, um den Sheriff auszuschalten, weil er riecht ja den
Braten. Ich finde die Szene geil, als sie aus der Küche rausschaut. Und er aus dem Arbeitszimmer und beide immer den Kopf rausstrecken.
Und beide nochmal zur gleichen Zeit praktisch schauen, was der andere gerade macht.
Ja. Und dann nochmal lachen, ja, fand ich gut. Ich hätte dann auch nochmal so ganz schnell rausgeschaut, wie bei so einer Katze, wenn man um die Ecke schaut und versucht, dass er immer näher kommt.
Ja. In letzter Sekunde, der Sheriff will eigentlich gerade gehen, ne? Er sagt dann auch Tschüss, geht schon diese ersten 3 Treppenstufen runter von der Haustür wieder weg. Und hört dann aber, wie da unten im Keller oder sonst irgendwo halt Geräusche, als würde irgendwas umfallen, was auch passiert ist, weil der Paul nämlich, der da liegt, so mit dem Arm halt so ein bisschen sich bewegt und gerade wieder wach wird oder sowas und da eben was umschmeißt, was ein Schepperer macht, wie man bei uns sagt.
Den Webergrill.
Den Webergrill, genau.
Und kostet ja nichts, das Ding kann man ja mal
genau, und den schmeißt er um.
Ich muss ja sagen, der Paul fühlt sich in dem Haus eigentlich ganz schön auf. Ne?
Ja, das stimmt. Für das, dass er da eigentlich so...
Er ist immerhin ein Gast, also... Ist ein bisschen unverschämt.
Der Sheriff hört das, rennt wieder rein und denkt sich, ist alles in Ordnung, ne? Fragt halt nicht, dass die Annie irgendwie gestürzt ist oder sonst irgendwas und hört die Schreie von Paul, der noch ruft, ich bin hier, findet diese versteckte Tür, macht sie auf, sieht den Paul Sheldon und sagt, Paul, Sie sind ja hier. Und in dem Moment wird er von hinten mit einer Schrotflinte von der Annie erschossen.
Ein doppelläufiger, ein glatter Durchschuss. Und da habe ich mir gedacht,
ja, schade.
Schade, weil ich mochte den Sheriff eigentlich. Außerdem hat er jetzt nie diese Bücher fertig lesen können.
Ja, wer weiß, was er dazu gesagt hätte, zu Miseries.
Er hat seiner Frau nicht mal sagen können, ihr, ich bin mal kurz weg, ne? Weil er ist einfach gegangen.
Ja. Ja, macht man nicht. Aber schade. Ja. Dann weiß er natürlich, jetzt ist er dran, ne? Ihr Ziel ist, sich umzubringen. Also nachdem sie vielleicht erst den Paul umgebracht hat und dann möchte sie sich auch umbringen. Das ist so wie so ein gemeinsamen Tod möchte sie irgendwie sterben und das will sie eigentlich auch machen und wartet da auf den Moment, auf den perfekten und stellt dann aber und sagen wir es mal so, der Paul versucht dann eigentlich die ganze Zeit sie zu überreden, so hey, weil er eben wieder auf den richtigen Moment warten will, versucht er sie zu überreden, hey, lass uns doch das Buch erst zu Ende schreiben und ewiges Leben Misery einhauchen, bevor wir uns umbringen und so. Versucht halt da wieder mitzuspielen, sie lässt sich überreden. Und dann, ich finde auch geil, wie der Paul dann mal in diesem Arbeitszimmer immer sitzt und trainiert, indem er dann immer so die Schreibmaschine nimmt und sie so ein bisschen über Kopf stemmt, um so ein bisschen die Schultern ein bisschen stärker zu machen. Ja. Bis es dann wirklich auch zum Endkampf kommt vom Film. Ne? Sie kommt dann irgendwann mal rein und er nutzt halt die Chance und haut ihr dann diesen,
ja, er nachdem er sagt. Er macht es ja ganz clever, also er schreibt er da fertig oder sagt, er ist beinahe fertig und sie weiß ja, was er jetzt braucht und dann sagt sie auch nochmal, ja, eine Zigarette, weil er hat eigentlich aufgehört, bla bla bla.
Ja.
Und das bereitet sie dann alles vor, soll dann auch eben den Champagner holen und eben auch die Zigarette und Streichholz und was weiß ich was. Und als sie dann rausgeht, dann nimmt er diesen Stapel Papier, legt ihn auf den Boden und der hat unten im Keller, konnte sich dann, bevor er hoch musste, noch so dieses Zippo-Benzin da grabben,
ja,
und übergießt dann alles und hält dann die letzten Seiten in der Hand und
zündet. Man weiß, wie die Geschichte ausgehen muss dann.
Und zündet dann die eben an und sagt dann aber auch noch zu Annie, auf diesen Seiten steht alles, was man über diese Misery dann wissen müsste.
Oder was man noch nie erfahren hat auch, ja genau. Ja.
Ja.
Wie es mich sogar interessiert hat, was da drauf steckt. Ja. Was ist da jetzt mit der Misery?
Ja, und es zündet er an und das packt halt die Annie dann gar nicht und ja, versucht es dann zu löschen und ja, dann kriegt sie erstmal die Schreibmaschine ins Gesicht.
Da gibt es dann einen schönen Kampf, ne, am Ende zwischen den beiden, er natürlich relativ bewegungsunfähig, also riecht er nur am Boden rum. Und
weil sie hatten übrigens schon vorher im Film dann mal so ein Kantenholz zwischen beide Fußgelenke gestemmt und hat dann da mit einem Vorschlaghammer gegen die Knöchel geschlagen, damit die Füße dann unten so wegknicken. Und
das haben wir gar nicht erwähnt, das ist eigentlich eine der markantesten Szenen im Film. Ja, das ist eben genau diese Szene, wo sie ihm beide Füßgelenke, muss man auf Französisch so sagen, beide Füßgelenke bricht.
Genau, Französisch, aber mit der Sprache habe ich ein bisschen.
Ja, sehr gut. Guter Witz, ne? So, Endkampf, sie fighten da ein bisschen, ne? Ende vom Lied ist, dass er ihr so ein bisschen rußiges Papier in den Mund stopft, um sie zu erwürgen. Dann geht der Kampf weiter und am Ende...
Er stickt dran, sagt er dann auch, und stopft ihr echt so einen Bündel verkugeltes Papier dann in den Mund.
Was ich auch eine der geilsten Szenen fand, ist, als er sie stolpern lässt, aber da er seine Beine ja nicht selbst bewegen kann, zieht er mit seinen Händen so an seinen Oberschenkel diese Hose so hoch, dass sich die Beine halt hochbewegen und schiebt die dann so zur Seite, damit er halt ihr so die Beine stellt oder ihr sowas zwischen die, oder ja, in die Beine halt wirft und damit sind eben seine Beine gemeint. Und es sieht fantastisch aus. Sie stürzt und sie stürzt auf die Schreibmaschine und stirbt dann auch. Ne? Also ist es dann auch erledigt, der Endkampf.
Nee.
Und dann hat. Echt nicht? Naja, sie wacht ja dann nochmal auf, ja, und dann geht es ja nochmal weiter. Brauchen wir jetzt nicht jede Szene vom Kampf erzählen. Ende vom Lied ist, dass sie drauf geht und der Paul Sheldon eben nicht. Dann haben wir einen schönen Cut vom Film. Es sind 18 Monate vergangen und da trifft sich dann der Paul Sheldon, der eigentlich wieder ganz fit ausschaut, zwar noch ein bisschen humpelt, aber ganz normal wieder gehen kann oder relativ normal. Der trifft sich dort mit seiner Agentin beim Essen und ja, da gibt es ein bisschen Gespräch, ne, übers Buch und bla 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 und ob er vielleicht ein Buch schreiben will über die Ereignisse, die dort passiert sind und so weiter. Und sie unterhalten sich da so klassische Agenten, ich will Geld machen, Gespräche, sage ich jetzt einfach mal. Und er erzählt ihr dann auch, dass er öfters an die Annie denken muss, ne? Und er sieht sie dann ja auch, obwohl sie tot ist, muss er öfters an sie denken. Und als er so eine Kellnerin dann mal mit so einem Servierwagen vorbeiläuft oder so aus der Entfernung schon zu ihm hinläuft an den Tisch, dann sieht er praktisch, als wäre das die Annie. Aber natürlich sieht er das nur später, sieht man dann schon, dass es eine ganz normale Kellnerin ist.
Aber sie sagt dann genau dasselbe, was die Annie auch gesagt hat.
Sehr schöner Schluss,
sie sind doch hier Paul Sheldon. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihr allergrößter Fan. Und
ja, sehr schön.
Da vergeht dann kurz mal das Lachen.
Ja, und er lächelt es dann einfach nur so, so ein bisschen
geil,
weg.
Geil, wenn er sie sofort niederstrecken würde.
Geil, wenn er sofort seine Beine genommen hätte, an den Hosen hochgezogen hätte und ihr sofort so quer rüber.
Das Bein stellt.
Wie das so sein Finisher ist, sein Fireman's Carry. Nach dem Fireman's Carry so ein Beinstell-Move.
Und dann sofort in den Pin-Modus geht.
Ja. Und dann einfach sofort pinnt, so einrollt sofort, das Bein so hochzieht.
Ja. Hat auch seine Beine zwischen ihre geworfen.
Ja, ich muss sagen, großartiger Film am Ende des Tages. Wirklich absolut empfehlenswerter,
ja, Psycho-Thriller,
was auch immer.
Sauguter Film, echt stark, spannend. Sieht wirklich alles gut aus. Ja. Also der Film ist wirklich nahezu perfekt, muss ich schon wirklich sagen. Ne?
Sehr rund auf jeden Fall. Er hat jetzt, wie gesagt, er hat jetzt keine riesengroß ausschweifende Story und sowas. Er ist relativ kompakt gehalten, aber er ist super rund erzählt und super spannend erzählt und sehr und, kompakt.
Fertig. Dass sie dafür einen Oscar bekommen hat, muss ich sagen, echt zu Recht, weil das ist schon...
Würde ich unterschreiben, um es mal in Schriftstellersprache zu sagen. Ja. Würde ich auch unterschreiben.
Da würde ich auch meinen Stempel da geben, ja.
Ja. Absolut schöne Leistung, absolut geile schauspielerische Leistung, geiler Film. Und dann würde ich auch sagen, sind wir eigentlich schon wieder fertig für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich rate mal meinen Text gleich runter. Gerne den Podcast bewerten. Daumen nach oben, Sternebewertung. Überall, wo auch immer ihr den Podcast hört. Keine Ahnung, Apple Podcasts, Spotify. Keine Ahnung, wo auch immer, ihr wisst ja Bescheid.
Im Gemischtwarenladen um die Ecke.
Ganz genau, was soll ich da alles erzählen? Beim Wrestling-Match auf dem Handy, keine Ahnung, wo auch immer ihr das Ding hört.
Ja, beim Kacken auf dem Klo.
Sucht es euch aus. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge.
Ja, Hals und Beinbruch.
Hals und Beinbruch und lest die Misery-Romane. Ich habe mich schon gefragt, gibt es die wirklich, die Misery-Romane, oder ist es einfach fiktive Romane?
Selbst wenn es sie geben würde, sind wir mal ehrlich, wir würden sie nicht lesen.
Werden wir auch nicht, aber ich wollte irgendwie noch irgendwas Cooles am Ende sagen. Also, dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es bei Misery weitergeht, dann, keine Ahnung, schreibt selber ein Buch. Bis dahin und tschüss.
Bis dahin. Auf Wiedergelesen.
Auf Wiedergeschrieben.
Ja, schreibt es in die Kommentare.
Ja.
Ja.
Euer Paul Schall.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.